neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Aus Anlass des russischen Angriffs auf die Ukraine veranstaltete die Bundesvereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, kurz VVN BDA, im Mai 2022 eine dreiteilige Diskussionsreihe unter dem Titel Nationalismus und Geschichtsrevisionismus. Wir senden die Mitschnitte dieser Online-Reihe in O-Ton Playback. Heute großrussischer Nationalismus und Geschichte als Kriegslegitimation. Mit Felix Jeitner, Politologe mit Forschungsschwerpunkt zeitgenössische Reindustrialisierungsstrategien in Russland angesichts der Rohstoffabhängigkeit des Landes und Leiter des Bereichs Klima und Umwelt bei DRA e.V. in Berlin. Ute Weimann, Journalistin, Russland-Korrespondentin unter anderem für die Jungle World und die Jüdische Allgemeine. Fabian Wisotzki, Historiker, Referent für Mittel- und Osteuropa bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Schwerpunkt russische Geschichtspolitik und Micha Brumlik, Erziehungswissenschaftler, ehemaliger Leiter des Fritz-Bauer-Instituts und Publizist mit den Schwerpunkten Geschichte des Judentums, Antisemitismus und zeitgenössische jüdische Themen. Es moderierte Maxi Schneider, Referentin für Geschichts- und Erinnerungspolitik der VVN BDA. Die Veranstaltung fand online am 18. Mai 2022 statt. In der letzten Ausgabe von O-Ton Playback hörtet ihr die Inputs der ReferentInnen? Heute gibt es die Diskussion zu den Fragen des Publikums.
Zuallererst möchte ich auf eine Sache zurückkommen, die ganz am Anfang in den Chat gestellt wurde. Da hat nämlich jemand berichtet von Verfolgung unabhängiger Linker und Antifas, die seit Jahren zunimmt und aktuell lebensgefährlich wird, und berichtete von einem wahrscheinlich Bekannten, beziehungsweise hier schreibt von einem engagierten Freund, der kurzzeitig untertauchen musste der gesucht wurde und der nicht mehr normal arbeiten kann, sich beeilen muss. Das klingt extrem ungemütlich, bedrohlich. Und ich wollte jetzt einfach nochmal, sobald ihr in der Lage seid, zu berichten, von Ute, du hast ja auch Eindrücke von Ort, die du vielleicht mit uns teilen kannst, zu erzählen, wie im Moment so die Stimmung ist in Russland und was du da beobachten kannst oder wahrnimmst oder wie du auch beispielsweise den 8. 9. Mai erlebt hast. Vielleicht nochmal als Eingangsfrage, bevor wir dann auf die Details eingehen und uns in die theoretischen Diskussionen stürzen.
Naja, die Stimmung ist dementsprechend, wie jetzt auch gerade in dem Beitrag besprochen, für viele Leute sehr schwierig, also zumindest mal für Personen mit aktivistischem Hintergrund. Es betrifft auch nicht nur Linke und Antifas, es betrifft viele Menschen, die sich jetzt in irgendeiner Form offen äußern. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, weswegen ja auch viele Russland verlassen haben oder es versuchen. Es ist nicht so einfach, über die Grenze zu kommen Richtung EU, wenn man kein Visum hat und nicht die richtige Impfung. Pandemie gibt es ja auch noch. Ansonsten ist mir aufgefallen, dass sozusagen der erste Schock inzwischen vorbei ist. So, der erste Monat war wirklich sehr, sehr schwierig. Vielen hat es auch die Sprache verschlagen, nachdem Proteste schnell wieder abgeebbt sind, auch aufgrund der Repressionen, aber eben auch deswegen, weil es nicht einfach ist zu reagieren in einer Situation, in der die Gesellschaft schon lange sich befindet, nämlich kaum mehr die Möglichkeit hat, sich legal offen zu äußern, wenn man nicht das wiedergibt, was verlangt wird. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem in irgendeiner Form passiert, in bestimmten Kreisen passiert oder auch öffentlich, aber das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Gleichzeitig, wenn man mit Menschen spricht, sieht man natürlich auch, dass es eine breite Palette gibt an Versuchen, damit umzugehen oder auch an den Einschätzungen, die vorhanden sind. Und es ist nicht nur eine Generationenfrage, das geht so quer durch die Gesellschaft. Jetzt ist inzwischen schon relativ viel Zeit vergangen, also schon mehrere Monate seit Beginn dieser sogenannten Spezialoperation. Und ich merke es bei Leuten, ich versuche mit Menschen zu reden, mit unterschiedlichen, also auch die ich jetzt nicht gut kenne oder auch manchmal auf der Straße, wenn sich das ergibt. Manche sehe ich dann nochmal, dass ich einfach bemerkt habe, dass gewisse Prozesse sich in Gang gesetzt haben, also dass dass Meinungen, die anfangs vorgeherrscht haben, nicht mehr unbedingt so in der Form präsent sind wie jetzt. Es ist nicht Zeit für eine große Reflexion. Dafür gibt es auch gar nicht die Plattform. Also die muss man sich regelrecht suchen. Es fehlt der öffentliche Raum dafür und das ist ein großes Problem. Also muss man sich private Räume dafür suchen. Ja, und das ist nicht so ganz einfach und es passiert viel. Ich war am 9. Mai bei dem Unsterblichen Regiment zum Fotografieren eigentlich, habe da auch mit vielen Leuten gesprochen. Es hieß im Vorfeld, dass viele von ihrer Arbeit gezwungen worden wären, dorthin zu gehen. Das ist ja auch, was man kennt bei staatlichen oder staatlich organisierten Demonstrationen, dass sowas vorkommt. Und das mag in vielen Fällen tatsächlich die Hauptrolle gespielt haben. In dem Fall würde ich sagen, nein. Ja, also zumindest mal nicht in Bezug auf Moskau. Ich glaube es auch nicht für die Region. Teilweise gab es es sicher, das gibt es immer. Aber ich würde nicht behaupten, dass die meisten Menschen unfreiwillig zu der Veranstaltung gegangen sind. Auch viele waren sehr offen und redebereit. Man hat relativ wenige Zs und Vs gesehen. Ja, und das ist aber für Moskau sowieso eher untypisch. Also dieses neue Symbol, irgendwie der, ja, das neue Siegessymbol, das findet man außerhalb Moskaus wesentlich häufiger in den Regionen. Hier wenig, also in der Innenstadt sowieso nicht. Man findet es eher in den Außenbezirken oder auch in Bussen, die ins Umland fahren. Da relativ häufig, aber nicht in der Innenstadt. Ich denke, das ist so ein Verständnis, dass die Moskauer Führung zumindest mal hat, dass die Zuspruch zu dem, sag mal, zu dieser Operation nicht so groß ist in Moskau wie vielleicht in einigen anderen Regionen. Aber trotzdem, selbst wenn man mit Leuten spricht, ich meine, da gehen die Facetten wirklich sehr weit auseinander, was die Leute denken, wie die Leute denken, was sie bereit sind zu sagen. Viele sind ja auch verunsichert oder durch die Art und Weise, dass sie über Jahre, wenn nicht schon eigentlich Jahrzehnte in der Situation sind, dass sie von politischer Teilhabe eigentlich aktiv ausgeschlossen werden, dass von ihnen verlangt wird, sich nicht politisch zu teilzuhaben, zu beteiligen an Prozessen, die eigentlich die ganze Gesellschaft betreffen, zieht man sich natürlich nicht nur aus der Verantwortung, sondern letzten Endes auch aus der Debatte, aus der Diskussion. Und das ist zu spüren. Und insgesamt, klar, die Sanktionen schlagen natürlich auch zu, zeigen sich auch, aber es ist auch jetzt eine Phase der Adaptierung. Also die Menschen versuchen damit zu leben, ja, versuchen bestimmte Mechanismen zu finden, mit dem zurechtzukommen, was ist. Aber letzten Endes haben sich die Sanktionen ja auch noch nicht in aller Kraft hier gezeigt, nur in Teilen, und da wird sicher auch noch viel kommen.
Daran schließe ich jetzt mal direkt die Frage an, wie ist der gesellschaftliche Nährboden für die Zustimmung zum Krieg gegen die Ukraine zu beschreiben, zu erklären?
Ich würde einmal sozusagen, es gleicht immer wieder so Zahlen durch die Gegend, wie viele Leute jetzt in Meinungsumfragen zugestimmt haben oder nicht. Da würde ich erstmal zur Vorsicht warnen. Noch einige kritische Wissenschaftler aus Russland, die sagen, naja, es ist einfach gerade ziemlich schwer, was zu sagen, und man merkt eher daran, dass es eine höhere Nicht-Antwortungsrate gibt. Also dass die Leute, die dann dagegen sind, sich eher dann so Umfragen entziehen, weil man nie weiß, wer da eigentlich einen befragt. Es gab dann so verschiedene andere Methoden, wo man das mit so Blindfragen macht, also man sagt, okay, man kann 3 oder 4 Antworten geben und bei gleichen Fragen, wenn die 4. dazu ist, dann hat man sozusagen, da gleicht man das damit ab. Das sind so ein paar Methoden, sagt aber trotzdem, ja, es gibt wohl eine gesellschaftliche mehrheitliche Zustimmung zu diesem Krieg. Ich glaube auch, da wird es einen Unterschied geben zwischen Stadt und Land, Moskau, St. Petersburg, den Metropolen und sozusagen eher provinzielleren Städten. Ich glaube, was sozusagen auch Zuspruch generiert, das nicht mal andere Fragen mit rein, die vorhin da war, wie die KPF sich eigentlich verhält, die nominell kommunistische Partei. Die nominell kommunistische Partei hat es eher vorangetrieben. Sie hatten die Anerkennung der Volksrepubliken eingefordert und das auch in der Duma vorangebracht. Aber sozusagen sind sie seit Jahren mit der Außenpolitik eine Hardliner-Position, die sie vertreten und so versuchen, sozusagen da in diesem System oppositionellen Korsett sozusagen Akzente zu setzen und haben jetzt auch nach dem Krieg dann immer gesagt, ja, eigentlich müsste uns ranlassen, wir wissen richtig, wie man entnazifiziert hat, so gerne auf so sinngemäß gesagt, sozusagen. Wir haben die Erfahrung, wie man richtig entnazifiziert nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt. Das heißt, das ist eigentlich so ein Versuch, das aufzunehmen, dieses Narrativ noch weiter zu drehen. Und deshalb, glaube ich, gibt es halt auch einen Rückhalt dieser ganzen Narrative, dass eben die Ukraine seit 8 Jahren die Menschen im Donbass unterdrückt und terrorisiert und so weiter. Und ja, man muss auch, ich glaube, das ist jetzt nicht heute die Veranstaltung hier, aber man kann natürlich auch und muss auch die ukrainische Politik im Donbass-Konflikt diskutieren. Wurde ja auch von Linken in der Ukraine zum Beispiel kritisch diskutiert. Hätte erst natürlich keine Begründung für den Angriff, aber wenn man seit 8 Jahren hört, sozusagen unsere Leute werden dort unterdrückt, bombardiert, gerade für die Leute, die eben keinen Zugriff auf andere Medien haben, nur die Staatsmedien und so etwas haben, wo diese Narrative rauf und runter gespielt werden, glaube ich, verfängt das auch beim Teil. Das wären sozusagen verschiedene Erklärungsmuster, warum das auf Zustimmung stößt. Aber ich würde eben warnen davor, diese Zahlen 1:1 für bare Münze zu nehmen.
Mhm. Dankeschön. Micha, du hast deine Hand.
Ja, man soll die vor allem deswegen nicht für bare Münze nehmen, weil das nach dem, was ich gehört habe, ich kenne mich in Russland wirklich nicht aus, vor allem Telefonumfragen sind. Telefonumfragen, die also von staatlichen Stellen durchgeführt werden, so dass die Befragten natürlich Angst haben müssen, dass wenn sie etwas Regime- oder Kriegskritisches sagen, sie dann mit negativen Reaktionen zu rechnen haben.
Ich habe hier eine Frage, das war eine Reaktion auf Fabians Beitrag und die bezieht sich auf dieses Narrativ von der Entnazifizierung. Und zwar ist der Faschismus in Anführungszeichen als Begründung für den Überfall auf die Ukraine nur Bullshit, das bezog sich eben auf den Beitrag vorher, oder nicht eher eine Projektion nach dem Motto, was ich bei mir nicht wahrnehmen will, sehe ich bei meinem Gegenüber?
Also ich meine schon, der Faschismusbegriff oder der Narzissmusbegriff wird in Russland in den letzten oder eigentlich auch schon zur Sowjetzeit, also in den letzten Jahrzehnten eigentlich nicht inhaltlich wirklich diskutiert. Ja, es gibt bestimmte Konnotationen dieses Begriffs, der total degradiert ist zu einem Schimpfwort, zu einer Negativbezeichnung. Es gibt nichts Schlimmeres, als ein Nazi zu sein oder als ein Faschist zu sein. Das ist erstmal eine Zuschreibung, die wirkt. Ja. Ich glaube, ja, es ist eine Instrumentalisierung und wie und wer letzten Endes daran tatsächlich glaubt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja. Also dieser gesamte Putinismus, selbst wenn er sagen, versucht, sich ideologisch auch irgendwie zu präsentieren, eine Ideologie zu erarbeiten, ist sie doch immer Mittel zum Zweck. Ja. Und es wird ständig korrigiert und es wird auch innerhalb der letzten wenigen Wochen ständig korrigiert. Ja, also wie häufig diese Denazifizierungsdebatte geführt wird, kann man schon, also allein daran kann man erkennen, irgendwie, welchen Stellenwert das gerade hat. Und gerade ist es eben so, dass am Anfang das einen sehr hohen Stellenwert hatte, inzwischen ist es aus den Debatten nicht weg, überhaupt nicht, aber es ist nicht mehr so präsent. Ja. Es hat bei einigen Bevölkerungsteilen tatsächlich gezogen, gerade auch bei der älteren Bevölkerung, muss man sagen, die mehr vielleicht die persönliche Erinnerung an den Krieg hat, die dem näher steht, bei Blockadeteilnehmern. Ich kenne es von Organisationen, die aufgehört haben, politische Debatten zu führen in Gegenwart von Personen, die die Blockade überlebt haben, sei es als Kleinkind, weil die tatsächlich sagen, und das ist auch schon seit Jahren so, seit 2014 so, dem Narrativ anhängen, irgendwie die Nazis sind in der Ukraine immer noch präsent. Die mögen da vielleicht auch nochmal eine andere Bedeutung dafür, also oder einen anderen Hintergrund sehen, es anders definieren und nicht in dieser Totalität, wie wir das gesehen haben in diesem Text, den ich vorher nur ganz kurz erwähnt habe, der auf RIA Novosti erschienen ist, ne, wo letzten Endes die gesamte Führung, ukrainische Führung und ein Großteil der Gesellschaft, weil sie eingebunden ist in ein totalitäres System, als faschistisch oder narzisstisch bezeichnet wird. Ne, aber sozusagen, was davon analytisch letzten Endes bleibt, ist nochmal eine andere Frage. Und insofern hat es schon sehr viel damit zu tun, dass es instrumentalisiert wird. Und natürlich werden bestimmte Debatten hier in Russland selber nicht geführt über rechte, faschistoide Inhalte der Politik. Ja, das ist letzten Endes aber auch eben eine Konsequenz dessen, dass es diese öffentlichen Debatten irgendwie kaum gibt und dass letzten Endes der ganze ideologische Bereich eher rechtsdominiert ist, weil die anderen Kräfte da gar nicht wirklich reinkommen und diese ganze Ideologieproduktion oder das, was dann letzten Endes übernommen wird, eigentlich aus, wenn bestenfalls noch linkspatriotischen Lager kommt, aber eigentlich eher aus dem rechten, rechtskonservativen Lager kommt. Aber es gibt eben keine inhaltliche Auseinandersetzung, die über kleine Kreise, würde ich behaupten, hinausgeht. Und das macht es unglaublich schwierig, zu sagen, dass da glauben die Menschen wirklich daran. Man muss wirklich sehr genau schauen, was sie davon eigentlich tatsächlich als wahr empfinden oder eben nicht.
Ja, vielen Dank. Jetzt sehe ich ganz viele gehobene Hände. Ich fange mit Micha an, dann Felix, dann Fabian.
Nun, es ist auch eine Frage des historischen Gedächtnisses. Denn es ist ja nicht zu bestreiten, dass in dem Bürgerkrieg nach dem Ersten Weltkrieg, der dann zur Gründung der Sowjetunion geführt hat, es ukrainische Warlords gegeben hat, die extrem nationalistisch und antisemitisch gewesen sind, etwa jemand namens Petl Jura. Zudem dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass auch bei Hitlers Überfall auf die Sowjetunion es nicht wenige ukrainische Truppen und Kollaborateure gegeben hat, die da mitgemacht haben. Etwa der bekannte Stepan Bandera, der dann zwar von Hitler im KZ eingesperrt wurde, allerdings als Ehrengefangener des Führers. eine Person, um die sich heute noch viel Streit rankt. Nicht zuletzt hat der gegenwärtige ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnik, offensiv zugegeben, dass und warum er Bandera verehrt und dessen Grab, das in München, glaube ich, liegt, pflegt.
Felix.
Ich würde das nochmal gerne aufgreifen wollen, was Ute nochmal sagte. Also ich glaube, und vielleicht davor aber nochmal eine Zustimmung an Micha. Ich glaube, wir haben es sozusagen sowohl auf der ukrainischen als auch auf der russischen Seite nicht mit progressiven Regierungen zu tun. Und das ist, glaube ich, erstmal sozusagen vielleicht, was man nochmal konstatieren müsste. Ja. Trotzdem glaube ich schon, dass sozusagen der russische staatliche Antifaschismus paradoxerweise zu einer Legitimationsgrundlage imperialer propagandistischer Ziele geworden ist. Ich möchte das nochmal illustrieren an einer Entwicklung, die sich in den letzten Jahren zugezogen hat. Es kursiert seit einigen Jahren in Russland auf den Gedenkfeiern während des 9. Mai die Losung 41 bis 45, wir können es wiederholen. So, und die Botschaft bezieht sich ja weniger auf die Vergangenheit als auf die Gegenwart. Also sollte ein Land uns angreifen, stehen wir bereit und wir werden natürlich auch wieder gewinnen. Und ich glaube, der Höhepunkt dieser Entwicklung ist tatsächlich erstmal der Angriff auf die Ukraine und diese eben die expansive Außenpolitik, die dahinter steht. Also meines Erachtens, und das war ja die Frage, also vor diesem Hintergrund wird dann der antifaschistische Kampf seinem progressiven Kern beraubt und verwandelt sich erstmal sozusagen von einer radikaldemokratischen Praxis als zu einer Grundlage für einen Präventivkrieg. Also der Antifaschismus ist nicht das Ziel, sondern das Mittel. Und ich glaube, als so müssen wir ihn verstehen. Also das ist eben wirklich beraubt von jedem progressiven inhaltlichen Kern. Und da sehe ich erstmal sozusagen die verquerte Denkweise. Und das sollten wir, glaube ich, erstmal sozusagen im Kern behalten. Das ist ein Mittel und kein Ziel, kein staatliches Ziel.
Ja, danke. Fabian noch?
Nee, ich würde bei Ute nochmal anhaken. Also ich meine wirklich, ja, der Faschismus, das ist sozusagen einfach nur eine Feindbildbeschreibung. Das ist sozusagen, Faschist ist immer der andere. Und das sieht man ja, dass das sozusagen noch ein wettgeprägtes Narrativ ist, was wir in verschiedenen Punkten auch gesehen haben. Wir hatten es in Belarus gesehen, sozusagen, wo auch sozusagen die Protestbewegung von Lukaschenka als Faschisten bezeichnet wurde, genauso die Protestbewegung auch gesagt hat, die Repression von Lukaschenka ist wie die Gestapo damals. Das heißt sozusagen, dieses Narrativ, wie stark das auf was alle postsowjetischen Gesellschaften auswirkt, dieses antifaschistische Narrativ, ist sehr stark. Das kommt ja auch gerade in der Ukraine wieder mehr, dass es auch die Rhetorik von Zelensky daran Anleihen nimmt und sozusagen auch wieder Anleihen daran macht. Das ist sozusagen wie damals, wir wurden das letzte Mal von den Faschisten bombardiert und es wird wieder solche Narrative aufgenommen. Das zeigt einfach, wie stark noch dieses sowjetische Erbe, wie dominant das war, wie stark das noch in der politischen Kultur drin ist. Das sind eigentlich nur ein sinnentleerter Signifikantes. Ja, es gibt das Azov-Bataillon. Ich glaube, sozusagen die russische Führung ist froh, dass es das Azov-Bataillon gibt, weil da hat es eine Rechtfertigung, kann daran Dinge propagandistisch aufhängen und umso stärker, solange dieser Krieg tobt, wird auch die in der Ukraine nicht thematisierbar sein, das Azov-Bataillon, die Problematik. Selbst diejenigen, die es vorher, marginalen Linken in der Ukraine, die es vorher thematisiert haben, kritisch angesprochen haben, die Auflösung des Azov-Bataillons verlangt haben, sind jetzt gerade durch den Krieg, sie können das nicht mehr ansprechen und haben jetzt gerade andere Themen, sprich die russische Aggression sozusagen erstmal abzuwehren. Aber ich glaube, was wir eben festhalten müssen, dass es eigentlich nur noch ein sinnentleerter, signifikanter Feindbildbeschreibung ist und eigentlich Antifaschismus da, glaube ich, auch jetzt mal eine These für die russische Elite, keine Rolle spielt, weil wenn sie es sozusagen durchbrechen würden, würden sie auch merken, wie sinnentleert im Endeffekt ihr Narrativ ist und das halt eigentlich nur noch eine Begründung ist, ja, wir haben gewonnen, das ist eigentlich was stehen bleibt, der Sieg und nicht mehr der Antifaschismus.
Es gibt einige Fragen dazu, inwiefern ist es jetzt faschistisch oder faschistoid, was wir in Russland haben? Zum einen die Frage, wie definieren die Referenten Faschismus und welche Unterschiede gibt es in Klammern noch, Fragezeichen, zwischen Putin und seiner Regierung und Faschismus? Und der nächste Kommentar zu diesem Thema ist, es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen des Faschismus, ob historisch in Deutschland, Italien oder Spanien und auch die heutige Türkei wird von Antifaschisten ziemlich konsensuell, in Klammern, soweit ich das mitbekomme, als faschistisch eingestuft, ist auch das heutige Russland als faschistisches Regime zu begreifen. Unsere Genossinnen in der Ukraine und in Russland sehen das so. Aber falls nein, was unterscheidet das heutige Russland von faschistischen Regimen? Wir haben letzte Woche ganz viel auch über NS-Vergleiche hierzulande gesprochen, die ja teilweise vielleicht eine ähnliche Funktion haben, was so Feindbildbeschreibung angeht, beziehungsweise es gibt ja auch hierzulande die Tendenz, zu sagen, Putin ist Hitler, einfach nur um praktisch zu verdeutlichen, er ist böse, ne? Also wo das praktisch auch keinen analytischen Gehalt hat. Und gleichzeitig wurde aber auch letzte Woche schon dafür plädiert, sich davon eben nicht zu sehr ins Boxhorn jagen zu lassen, sondern analytisch das Instrumentarium der Faschismustheorie schon anzuwenden, auch in Bezug auf Russland. Und mich würde interessieren, wie ihr das seht, wie ihr dazu steht, welchen Mehrwert ihr da drin seht angesichts dieses Spannungsfeldes, in dem man sich da ja in der deutschen Debatte unweigerlich bewegt, gerade zumindest. Ja, welchen Mehrwert ihr darin seht, auf Russland mit der Brille der Faschismustheorie zu blicken und wie ihr das davon ausgehend einordnen würdet.
Ich versuche es mal relativ kurz zu machen. Ich finde, das hat nur einen sehr begrenzten Mehrwert. Es hat einen Mehrwert in Bezug auf, ja, einzelne ideologische Fragen, aber es hat wenig Mehrwert oder Erkenntniswert aus meiner Perspektive darüber, wie dieses System an sich funktioniert. Also wie die Herrschaft funktioniert in Russland selber. Ja. Leider ist es so, dass viele Bereiche hier sehr undurchsichtig und intransparent sind und nicht immer bis ins letzte Detail beschrieben werden kann oder erkannt werden kann, zum Beispiel wie bestimmte Entscheidungsprozesse stattfinden. Ja, das ist ein großes Problem, es ist aber sehr, sehr wichtig. Ja. In Bezug auf ein faschistisches Modell erscheint mir auch wichtig, der Zwang gesellschaftlicher Beteiligung an staatlichen Maßnahmen oder nicht nur Akzeptanz von Ideologie, sondern auch sozusagen das Leben davon. Und ich würde behaupten, dass trotz dem gestiegenen Druck in Russland es hier keine Form von Totalität gibt, in dem Sinne, dass die gesamte Gesellschaft gezwungen ist, sich sozusagen diesem System komplett auszusetzen in allen Fragen. Das mag auch noch ein Überbleibsel sein aus der Sowjetunion, gerade bei der älteren Generation, aber das betrifft letztlich nicht nur die ältere Generation, die Ideologien gegenüber sehr zweifelhaft eingestellt ist oft und Techniken entwickelt hat, sich zu entziehen. Ja, also sich zum Beispiel dem zu entziehen, was es an Vorgaben gibt von staatlichen Stellen gegenüber, jetzt mal als Beispiel, weil es einfach viele betrifft, Schulen. Ja, Vorgaben, die zunehmen in der letzten Zeit, also zum Beispiel Umsetzung von bestimmten, der Weitergabe von bestimmten ideologischen Denkmustern, also spezielle Lehreinheiten, die sozusagen neue ideologische Werte weitergeben sollen an die Schüler und Schülerinnen und wie es hier halt oft so ist. Ja, man findet die ganze Palette, man findet die Denunziantin, man findet die alles aus Eigeninitiative umsetzen. Und es gibt aber, wenn man rumfragt und rumhört und nicht nur in Moskau, an den Schulen, viele gerade, aber auch, also ältere, aber auch jüngere Lehrkräfte, die das nicht tun. Und wenn man sich dem entzieht, dann kann man natürlich Pech haben, wenn die Leitung, die Schulleitung das nicht akzeptiert. Aber wenn die Schulleitung sagt, und ich höre das immer wieder, ja, okay, aber dann macht wenigstens vorher schon mal euer Foto für unseren Abschlussbericht. Ja. Und hier passiert sehr viel zum Schein. Es gibt viele Möglichkeiten, sich dem zu entziehen, was der Staat fordert. Es gibt auch keine Aufforderung, im Augenblick sozusagen von unten sozusagen in einer gesellschaftlichen Bewegung, die auch diese sozusagen diesen Krieg oder diese Operation, wie es hier genannt wird, Sonderoperation, offen zu tragen oder offen zu unterstützen. Ja, Eigeninitiative wird nicht geschätzt, auch nicht bei Personen, die an sich sehr staatsloyal sind, ja, auch nicht egal ob aus der Rechten oder aus welcher Ecke immer, soll immer staatlich kontrolliert bleiben. Ja, also es gibt nicht dieses Kommando Fass, hier macht alle mal. Ja. Und es scheint mir ist sehr wichtig zu sehen, welche Facetten es da innerhalb von dieser Gesellschaft gibt. Das sozusagen zu erfassen ist schwierig. Wir hatten es ja auch schon mit den Umfragen, die kein Instrument dafür sind. Ja. Aber ich finde, ein faschistisches System, gerade wenn man immer den NS vor Augen hat, also man könnte jetzt nochmal bei anderen Fragen nochmal weiter ins Detail gehen. Es ist eine lange Diskussion, aber wie gesagt, ich finde es eben nicht wirklich erkenntnisgewinnend, gerade in Bezug auf die Funktionsweise des Staates. Was nicht heißt, dass der Staat autoritär ist und bestimmte Dinge versucht. Also das ist das, ne? Oder repressiv oder wie auch immer. Ja, also Negativzuschreibungen findet man eine ganze Menge, aber mir geht es wirklich um die Funktionsweise oder die Erkenntnis der Funktionsweise dieses Staates.
Micha hat sich als nächstes gemeldet.
Ja, also damit sind wir genau bei dem Punkt. Die politische Theorie unterscheidet seit mehr als 60 Jahren zwischen autoritären Staaten und totalitären Staaten. Ich glaube auch nicht, dass das heutige Russland ein totalitärer Staat ist, wohl aber ein autoritärer Staat. Ob das nationalsozialistische Deutschland autoritär oder so totalitär wie die stalinistische Sowjetunion gewesen ist, das wird diskutiert. Nun, also meine Grundkategorien für die Einstufung einer Gesellschaft als faschistisch wäre erstens, dass das ein Herrschaftssystem ist, das auf einer kapitalistischen Gesellschaft beruht, erstens. Das ist zweitens, was Lebensformen und Lebensstile angeht, reaktionär, konservativ und in jeder Hinsicht illiberal ist. Und zudem drittens alle bürgerlichen Freiheiten unter staatlichen Vorbehalt stellt. Wenn man das so sieht, dann kann man Russland durchaus nicht jetzt unbedingt direkt mit dem nationalsozialistischen Deutschland, wohl aber mit Italien, mit dem Spanien von Franco, mit dem Portugal von Salazar und etwa dem Rumänien der Zwischenkriegszeit nicht nur vergleichen, sondern wie ich meine, gleichsetzen.
Fabian?
Ich fand, Uta hat einen wichtigen Punkt gesagt, eigentlich dieser demobilisierende Effekt. Ne? Also ich glaube, in Russland könnte man eine mobilisierende Bewegung haben, die das Ganze, die Sonderoperation Z oder was weiß ich was unterstützt. Aber es wird ja bewusst nicht gemacht. Und Uta hat ja auch vorhin nochmal diese Mischung aus Kooperation und Repression von rechten Kräften dargestellt. Ich finde, das ist ein wichtiges Merkmal, dass man sich das nochmal anguckt. Aber ich glaube auch, ich stimme eigentlich zu Ute, sozusagen die Diskussion ist ein bisschen sozusagen dann sozusagen lehrbuchlegende Schema an, ist, stimmt das oder stimmt das nicht, lass uns lieber unterhalten über das, was da ist, wie das eigentlich aufgebaut ist, wie es aussieht. Ich würde einen Punkt noch sagen, sozusagen, wenn man in Deutschland fragt, sozusagen, ist es Faschismus oder nicht, ich glaube, das hat sehr viel mit deutscher Vergangenheitsdebatten zu tun. Da müssen wir in Deutschland eben wachsam sein, dass sozusagen damit dann wieder deutsche historische Schuld irgendwie entsorgt, wenn man einen neuen Hitler hat oder so etwas. Ne? Diese ganzen Vergleiche kommen ja, die dann auch meistens also sozusagen jetzt nicht irgendwie fundiert sind, dass man da wirklich weiterträgt, sondern es ist einfach dann so eine Selbstentschuldung. Da haben wir auch ja erste Ansätze von rechten Kräften in Deutschland gesehen, die es wieder nutzen wollten in ihrem Sinne. Gleichzeitig muss man aber auch ein Verständnis aufbringen für die ganze Post-Ost-Community, die hier in Deutschland, die am Anfang mit diesen Putler-Plakaten auf der Straße war, weil sie eben da an ihre Narrative angedockt haben, dass eben das Böse das Faschistische ist und deshalb sie das genommen haben. Also da sozusagen hatte ich am Anfang das Gefühl, am Anfang auch dann so ein paar bevormundet war, warum sprechen jetzt irgendwie von Hitler, Putin, sozusagen die Post-Ost-Community, wenn man dann sagt, aus deutscher Sicht, das kann man ja nicht sagen. Also ich glaube, da müssen wir ein sehr großes Fingerspitzengefühl in die, an den Tag legen, gucken wir, aus welchen Motiven da was sagt und uns dann eben dazu positionieren. Aber generell würde ich auch sagen, ich finde, es gibt auch ein bisschen Diskussionen, die weiterführen, wenn für einen Erkenntnisgewinn.
Felix dazu.
Ich frage mich auch, ob es sinnvoll ist, diese Debatte nur auf diese Faschismusfrage ja oder nein zuzuspitzen und nicht nochmal versuchen, einen breiteren Blick auf die Radikalisierung autoritärer Herrschaft in Russland generell zu werfen, die im Zuge dieses Krieges zu beobachten ist. Also mir scheint das fast zielführender und mir ist, also für mich ist es zu früh, um eine Antwort zu finden auf die Frage Faschismus ja oder nein, sondern was ich beobachte ist seit 1993 sozusagen eine kontinuierliche Verschärfung autoritärer Herrschaft, die seit dem Krieg sich nochmal radikalisiert und das muss ja nicht zwangsläufig in den Faschismus münden und trotzdem eben autoritär und gewalttätig sein. Vielleicht ist es wirklich sinnvoller, einfach mal die sich dahingehend zu öffnen und diese Faschismus-Scheuklappen vielleicht ein bisschen abzulegen. Denn diese ganzen Fragen, inwiefern braucht es eigentlich eine Massenbewegung als Teil des Faschismus, die sehe ich auch. Also ich glaube, das zeigt aber auch nur noch mal, wie wichtig es ist, eigentlich diesen Krieg zu beenden. Denn, und das ist ja gerade nicht die Politik der NATO und des Westens, sondern die läuft ja eigentlich darauf aus, Russland auf dem Schlachtfeld ausbluten zu lassen und das ist ja und sozusagen so eine Afghanistanisierung der Ukraine herbeizuführen. Und ich glaube, das radikalisiert die innenpolitische Situation in Russland und vermutlicherweise auch in der Ukraine so massiv, dass es unglaublich destruktiv ist. Also das heißt sozusagen, ein Ende des Krieges hat hier auch nochmal eine unglaubliche politische Relevanz.
Darf ich noch einen Nachsatz machen? Ich glaube sozusagen, wie gesagt, wir haben schon mehrmals besprochen, ich glaube wirklich, wir müssen nicht nochmal auf eigene Suche für eigene Kategorien gehen, nicht mal die Frage sozusagen, Faschismus ja, nein, sondern wie kann man das noch anderweitig beschreiben, was sind Analysekategorien, die uns weiterhelfen, die russische Entwicklung zu verstehen, das so rum auf den Begriff zu bringen oder nicht immer von dem einen Begriff auszugehen, sondern eben eine Bandbreite von Analysekategorien drauflegen, wegen sozusagen autoritäre Entwicklung, Kapitalverhältnisse, dass wir das Ganze nochmal auf den Nenner bringen und so eben weiterkommen und nicht den einen Begriff nehmen und dann die Schablone anlegen.
Jetzt mal abgesehen von der Faschismustheorie, wie steht ihr zu diesem Thema historische Vergleiche? Bringt uns weiter? Bringt uns das in neue geschichtspolitische Bredouillen? Wie betrachtet ihr diese Debatte gerade? Ja, Micha.
Also ich finde das schon wichtig, weil aus der Geschichte speziell der faschistischen Regime und auch des nationalsozialistischen Deutschland kann man lernen, dass es sowas wie ein Wehret den Anfängen geben muss. Ich jedenfalls bin der Meinung, dass vieles besser verlaufen wäre, wenn auch die damaligen Westmächte oder wer auch immer dem nationalsozialistischen Aufgreifen, sei es in Österreich, sei es in Danzig.
Du bist gerade schwer zu verstehen, Michael. Ich glaube, irgendwas ist auf dem Mikrofon.
Jetzt
ist super, ja, besser.
Ja, also das Ausgreifen, dass es besser gewesen wäre, wenn man diese faschistischen Regimes von Anfang an eingegrenzt hätte und ihnen keine Möglichkeit gegeben hätte, ein ums andere Mal weitere militärisch brutale oder auch durch Volksabstimmung in Österreich Geländegewinne zu erzielen.
Womit wir bei der äußerst frustrierenden und derzeitig brandaktuellen Frage sind, was eigentlich zu tun ist. Wir haben das ja heute überschrieben mit großrussischem Nationalismus auch als Thema. Also ich empfinde ehrlich gesagt teilweise die Forderungen, die gestellt worden sind, auch von linker Seite, die darauf hinauslaufen, dass die Ukraine sich eben ergeben müsste, um weiteres Leid zu verhindern, die empfinde ich durchaus als sehr zynisch. Aber mal ganz davon abgesehen, ist ja auch tatsächlich die Frage, wenn das denn so wäre, ne? Also mal angenommen, Russland würde diesen Krieg jetzt tatsächlich gewinnen. Wir wissen alle, dass das funktioniert so nicht und das würde auf ein äußerst brutales Besatzungsregime herauslaufen, das auch keiner wollen kann. Aber gesetzten Falles, es wäre so, denkt ihr denn, dass Russland, Putin und jetzt auch mit Hinblick auf das Geschichtsbild und der Geschichtsrevision, das da drin steckt, sich damit zufrieden geben würde? Oder ist die eurasische Idee oder auch das Großrussische da drin, was eigentlich viel weiter ausgreift, würdet ihr das einschätzen?
Ich würde sagen, Russland hat in gewisser Weise jetzt schon verloren. Also ne, wir können hier gar keine Hypothese anstellen, was wäre, wenn in dem Fall, weil Russland in vielerlei Hinsicht verloren hat. Ökonomisch in jedem Fall und es ist eben auch kein rein ideologisches Produkt, würde ich behaupten. Es hat ja auch alles eine Vorgeschichte, was jetzt passiert ist, ne? Und es wird manövriert. In diesem Manövrieren radikalisiert sich die Politik der Regierung nach innen und nach außen, ne? Ganz stark nach innen, aber eben auch nach außen. Und das, was nach außen getragen wird, ist auch teilweise gar nicht mal unbedingt gesteuert. Also diese Brutalitäten, von denen wir gehört haben, aus Butscha oder anderen Orten in der Ukraine, ist ja auch nicht nur Ausdruck von Ideologie, sondern das ist Ausdruck einer Realität in Russland, einer Lebensrealität, wie wir sie in vielen Regionen haben, wie wir sie nicht in Moskau haben, aber wie wir sie in Bojatien haben. Es waren viele Bojatien in Butscha. Ja, oder wie wir sie in anderen verarmten, sagen wir mal eher peripheren Regionen haben in Russland. Das ist Realität. Ja, und das hat sich nicht verändert, auch in den Nullerjahren, als der Öldollar nach Russland geflossen ist, ne? Weil es eben auch daran liegt, wie das ganze System hier aufgebaut ist, ne? Deswegen bringt uns teilweise eben auch der historische Vergleich oder, also ich bin auch da gar nicht grundsätzlich dagegen, ja? Ne? Ich sehe das auch, was Micha Brumnik gesagt hat oder höre das, ne? Und gleichzeitig erleben wir aber eben auch bestimmte Dinge, die Ausdruck sind einer Lebensrealität, die sich hier ergeben hat in den letzten 30 Jahren durch mehrere Tschetschenienkriege, durch eine Militarisierung und durch eine Brutalisierung, durch eine Gewaltherrschaft in vielerlei Hinsicht, ja, durch die fehlenden Möglichkeiten eines sozialen Aufstiegs, ja, zusätzliche Peripherisierung von ländlichen Regionen oder Regionen, die abgeschnitten sind von diesem globalen Kapitalismus, von dem Russland ja ein riesengroßer Teil ist und niemand wollte diesen Abschied, bis auf ja einige wenige, muss man sagen, Theoretiker oder Berater, also auch wie Glazier, von dem, also der ja auch schon vorgenannt worden ist, also Felix, du hattest ihn ja erwähnt, ne? Also der viele Vorschläge schon gemacht hat, zum Beispiel die Annäherung an den chinesischen Yuan, was komplett nicht möglich ist, aber in Teilen eben doch auch jetzt forciert wird. Ne? So was bei ihm vielleicht eher Ausdruck einer Ideologie war, was jetzt aus einer Notwendigkeit heraus passieren wird. Ne? Und das ist genau das Schwierige daran. Ne? Wir haben jetzt eine Situation, da wird sich das noch weiter verschärfen, was wir jetzt an Gewaltausdruck sehen. Wir sehen es jetzt in der Ukraine. Wir haben es vorher in Russland so wenig, oder meine Perspektive jedenfalls im Westen, wenig wahrgenommen. Ja, auch in der Ukraine wundern sich viele darüber, was es für eine Form von Brutalität jetzt gibt. Also was ist das eigentlich ein Ausdruck von wovon? Ja, ist es wirklich diese Ideologie, wie kann das sein? Ja, und das sind einfach Zustände, bestimmte Verhältnisse, die man hier kaum wahrgenommen hat, einfach gerade auch, wenn man immer von der Metropole, tue ich ja auch letzten Endes, in die Peripherie schaue, wo man viele Dinge nicht wahrnimmt und damit einen Umgang zu finden und was man damit macht. Und letzten Endes, egal wie dieser Krieg ausgeht, ja, die Verhältnisse dort werden sich nicht verändern. Ja. Es wird da eher noch eine Verschärfung geben, ja, wie wir sie ja auch teilweise erlebt haben nach den Tschetschenienkriegen, als diejenigen, die in Tschetschenien gekämpft haben, zwangsweise, ja, weil damals die Sonderpolizei, also im ersten Tschetschenienkrieg wehrpflichtig, im zweiten Tschetschenienkrieg dann regulär Polizeieinheiten, also von der Sonderpolizei zu regulären Dienst nach Tschetschenien gebracht worden sind, um dort zu kämpfen, die das ja alles wieder zurückgetragen haben. Ja. Na, wir haben eben so viele Facetten, die wir immer im Blick haben müssen. Ja, das verändert es, wie gesagt, irgendwie die Situation hier, ne, und vieles ergibt sich sozusagen daraus. Ja, und wir haben eben deswegen nicht immer nur sollten nicht nur die ideologische Debatte im Hinterkopf haben, sondern eben auch andere Bereiche. Und da hat Russland definitiv jetzt verloren, weil es ist nicht reine Initiative der russischen Seite, die Geschäftsbeziehungen mit vielen Ländern auf derartige Weise abzubrechen. Ja, und das wird ja erstmal bleiben. Ja, das wird sich nicht verändern. Und deswegen sind auch viele Teile in der Elite nicht unbedingt, sagen wir mal, für die Art und Weise, was jetzt passiert. Ja, können es aber auch nicht offen äußern. Ja. Also das sind so viele Facetten, wie gesagt, die man irgendwie im Hinterkopf behalten sollte. Ja. Aber was man damit macht, ist immer die andere Frage.
Ja, Felix?
Also mir scheint es auch sinnvoll, nochmal viel mehr diese innere Krisenhaftigkeit der gegenwärtigen Verhältnisse in Russland in den Fokus zu nehmen. Also dieses vermeintlich Stabile, was wir jetzt mit 20 Jahren Putinismus haben, beruht ja auf einer ökonomischen Krise, sozialer Ungleichheit, Ute hat es jetzt gerade genannt, auch diese massive soziale und regionale Polarisierung, die diese Widersprüche immer wieder herstellen, die aber eben nie, und das ist ja jetzt sozusagen die Geschichte der letzten 30 Jahre, die nie sozusagen versucht, also diese Widersprüche wurden ja nie versucht, irgendwie demokratisch zu bearbeiten, sondern es gab, wenn es zu einer Zuspitzung dieser Konflikte kam, gab es meistens eine autoritäre Antwort. Also ich glaube, das sozusagen noch mal im Hinterkopf zu haben, ist wichtig, weil es diese vermeintliche Radikalisierung, die sich ja jetzt schon abzeichnet, noch mal beschleunigen wird. Die Frage ist ja, also es ist ja eben auch nicht nur die Frage, gewinnt Russland diesen Krieg oder nicht, sondern was passiert eigentlich auch nach dem Putinismus? Das ist ja so die zweite irgendwie ungelöste Frage, die sich aber auch allein aus Altersgründen schon stellt und irgendwann mal auf den Tisch kommt. Also ich glaube, dass wir erleben eigentlich so viele verschiedene parallel stattfindende Krisen, die sich zuspitzen und die ja zum Teil auch in dieser expansiven Außenpolitik vielleicht aufgelöst werden sollen, zumindest temporär, aber dass ja eigentlich diese Krisen wieder rückwirkend verschärft. Also ich glaube, manchmal erscheint es mir, dass so ein Blick auf Russland vielleicht nochmal analytisch mehr eröffnet als dieses starre von oben nach unten gucken und sagen, hier, wir haben sozusagen autoritäre Verhältnisse oder fast totalitäre Verhältnisse von Putin, der sozusagen oben im Kreml sitzt und alles runterdekliniert.
Ja, danke. Wir haben jetzt hier noch einen ganzen Fragenkomplex. Gibt es eine Zusammenarbeit von russischen Rechtsextremen, ukrainischen Rechtsextremen? Wenn ja, haben sie gemeinsame Ziele? Es gibt die Frage, wie funktioniert eigentlich eine pro-ukrainische Parteinahme denn ideologisch für russische extreme Rechte? Fokussieren die sich dann auf nationale Souveränität? Wollen eher eine isolationistische Außenpolitik Russlands, im Klammer im Gegensatz zu so Ideen von Großrussland. Und dann gibt es auch nochmal einen ganzen Fragenkomplex zu, wie stehen russische Neonazis zu Ukraine-Krieg, den ukrainischen Neonazis, den Volksrepubliken.
Also man hat ja schon 2014 gesehen, wie groß die Bandbreite ist bei russischen Neonazis, Nationalisten, wie sie sich der Ukraine gegenüber verhalten. Und tatsächlich ist es so, dass eine ganze Reihe, beziehungsweise es gibt, der Teufel steckt ja immer im Detail, ne? Aber es ist doch so häufig am Anfang zumindest mal der Fall gewesen, dass es eine Reihe von Organisationen oder Gruppierungen gab, die erstmal, sagen wir, den Widerstand gegen ein entweder korruptes Regime befürwortet haben oder gegen ein grundsätzliches, also ein Regime, das aus, wie man es dann, also wie es dann weiter definiert wird, ist nochmal eine Frage. Hier würde man immer sagen, antirussisch. In dem Fall könnte es auch ein antiukrainisches sein, weil gegen das Volk gerichtet, weil sozusagen die
weil es keine nationale Souveränität gibt. Ne? Und da kann man schon Solidaritäten finden darin. Ne? Die andere Frage natürlich, was dann sozusagen die weitere, also was daraus folgt, welche Konsequenzen. Ne? Es gibt einen Teil der russischen Neonazis, die es durchaus befürwortet haben, dass die Ukraine selbstständig bleiben kann, weil sie sich dafür letzten Endes überhaupt nicht interessieren. Es gibt auch welche sozusagen, die sich einfach von beiden Seiten distanzieren. Es gibt welche, die sich solidarisieren mit dem Teil der mal ukrainischen Nationalisten, weil die zumindest mal 2014 gegen ein volksfeindliches Regime gekämpft haben und auch gegen das russische Regime, das russlandfeindlich ist, ja, was ja eben auch ein Teil der Neonazi-Szene so sieht. Ne? Also deswegen ist es legitim, sagen auch gegen die russische Seite zu kämpfen, weil die russische Seite, die russische Regierung, ein die Russen unterdrückendes Regime ist, was wie gesagt, von einem Teil der Neonazi-Szene so gesehen wird. Ne? Also sozusagen delegitimieren eigentlich beide Seiten, aber man findet es legitim, gegen das eigene Land oder gegen die eigene Führung zu kämpfen. Insofern, da gibt es schon noch eine große Bandbreite. Das Problem jetzt ist eben, dass es, wie gesagt, in Bezug auf offene Diskussionen sowieso vorbei ist, ist nicht mehr möglich. Und es gab auch schon Entscheidungen 2014 oder 2015, die gefallen sind, also von Neonazis, also russischen, die in die Ukraine gegangen sind und dort zu kämpfen. Es waren im Verhältnis wesentlich weniger als diejenigen, die auf der russischen Seite oder Seite des Donbass gekämpft haben oder teilweise auch heute wieder. Aber es gibt die natürlich auch im Azov-Regime, ne, die damals gekämpft haben, 2014 und jetzt wieder in der ukrainischen Armee oder bei den nordischen Truppen kämpfen, aber natürlich dort geblieben sind, ne, weil das gibt dann kein Zurück mehr. Wer sich einmal so sehr aus dem Fenster gehängt hat, hat keine Option mehr, hier zurückzukommen und ist dann letzten Endes auch nicht mehr Teil der russischen Neonazi-Bewegung.
Eine Frage hier noch, es wird immer wieder von einer Z-Bewegung gesprochen. Kann angesichts von Entziehungsstrategien davon wirklich gesprochen werden, also die ihr vorher schon angesprochen habt, ist es mehr eine Fake-Bewegung, fragt die Person, oder sogar eine propagandistische Überhöhung? Also es ging ja hier ziemlich durch die Medien, auch diese Leute, die sich irgendwie als Z dann aufgestellt und so Bilder von oben gemacht haben und so.
Es gibt immer so enthusiastisch eingestellte Leute oder die Zeichen der Zeit gut erkennen. Es kann unterschiedliche Gründe haben oder eine unterschiedliche Motivation, warum die einen oder die anderen so schnell mit diesen Formierungen an die Öffentlichkeit gegangen sind und teilweise sich freiwillig aufgestellt haben in Autokorsos, dann nachts schön beleuchtet für ein schönes Z-Bild oder auch Kinder aus Hospizen auf die Straßen in den Hof gejagt haben, um da ein schönes Z draus zu machen, obwohl den Kindern das vermutlich nicht unbedingt klar war, was sie da eigentlich machen. Klar, es gibt die Enthusiasten, es gibt aber auch diejenigen, die Zeichen der Zeit verstehen und um sagen, einen Loyalitätsbeweis abgeben zu können. Es finden sich, wie gesagt, in den Großstädten oder in Moskau oder auch in Petersburg eher weniger Z, wenn man in die Außenbereiche geht. Ja, dann findet man nicht wenige Autos, wo man ein Z drauf sieht. Ja. Aber ich würde nicht behaupten, also aus meiner, sagen wir mal, Sichtweise, dass es eine richtig große Massenbewegung ist. Ja, es gibt sie in jedem Fall und diese Z sind auch präsent, zum Beispiel in St. Petersburg in der U-Bahn sieht man sie. Das ist aber eine Initiative dann der Stadt, der Netro. Hier in Moskau ist es so nicht der Fall. Ja, und das wird es natürlich geben, also auch bei einzelnen Vertretern und Vertreterinnen in den Administrationen, dass sie das visual sichtbar machen. Und natürlich gibt es auch Privatinitiativen. Ja, man sieht auch Autos, man sieht aber auch angezündete Autos, die eine Z-Symbolik drauf haben, also wiederum die Gegenbewegung. Es ist auch nicht sehr wenig, würde ich behaupten. Ich kann, wenn ich auch durch die Städte gehe, neulich habe ich gezielt nach Antikriegssymbolik gesucht in Petersburg in der Innenstadt, weil es da am Anfang so einen Kampf gab zwischen den kommunalen Dienstleistern und denjenigen, die Graffitis an die Wand gemalt haben. Und da muss einfach sagen, die Graffitis sind ja nicht gut übermalt, ja, weil die Farbe dafür nicht gut genug ist. Da muss man noch einiges beimischen, damit es funktioniert. Die sind auch alle gestresst, hieß es irgendwie, die kommen da gar nicht mehr hinterher. Und ich habe wirklich unglaublich viele Antikriegs-Aufschriften und Graffitis gefunden, also die noch durchschimmern durch die Farbe, aber jetzt keine sozusagen, wirklich, ich glaube, keine einzige Aufschrift von einem Z. Ne? Wie gesagt, Aufkleber auf Autos, ja, also an bestimmten Orten ist es auch mehr, aber das ist auch mit Vorsicht zu genießen. Also ich würde es nicht immer unbedingt als eine große Bewegung sehen, aber jetzt komplett fake ist es natürlich auch nicht, weil es gibt natürlich die Personen, die das auch ernst meinen, was sie da auch immer drunter verstehen. Ne? Aber als Massenbewegung kann ich es nicht einsetzen, weil diese Gesellschaft so nicht tickt, weil es auch nicht erwünscht ist. Wenn es als Massenbewegung erwünscht werden würde, ich meine, jetzt ist genau immer die Frage, wie weit wie schafft man es, sozusagen die Menschen zu beteiligen? Diese Frage steht immer im Raum, in der gesamten, also in der politischen hier in Szene, also auch für die Partei einiges Russland. Es ist auch immer wieder vor Wahlen oder so, wie weit können Menschen mobilisiert werden? Und da gibt es für alles bestimmte Grenzen. Ja? Und entweder reichen die Ressourcen dazu nicht oder es ist nicht komplett erwünscht und es reicht erstmal in dem Ausmaß, wie man es hat. Aber jedenfalls, also betrifft dieser Enthusiasmus sicherlich keinen riesengroßen Teil der russischen Gesellschaft.
Okay, danke. Ich würde jetzt zum Schluss noch, oder Fabian, möchtest du dazu gerade auch noch was loswerden?
Es werden ja sozusagen nochmal ein paar Fragen sozusagen oder eine Denkoption. Ist sozusagen nicht auch so eine gesellschaftliche Bewegung auch problematisch, weil die kriegt man auch nicht wieder eingefangen. Ne? Sozusagen so ist das alles, man ruft die Leute zusammen ins Luzhniki-Stadion, dann hat man es unter Kontrolle, man hat genau die Akklamationsmomente und hat alles unter Kontrolle. Es ist ja natürlich auch so ein bisschen loslassen, wenn ich eine gesellschaftliche Bewegung lostrete unter dem Z. Hat sie auch mal Eigendynamiken, die eventuell da nicht mehr einfangbar sind und so auch nicht ganz kontrollierbar ist. Das ist ja eben, was du ja vorhin auch geschildert hattest, dieses komplett eigenbestimmte Bewegungen sind einfach nicht erwünscht. Und die zweite Frage wäre, ich weiß nicht, ob du Berichte hattest aus wirklich, das würde mich interessieren, sozusagen gerade aus den Gegenden, wir beschrieben haben, wo vor allem die Soldaten herkommen, ne? die verarmteren Gegenden Sibiriens oder des fernen Ostens, wie dort die Bewegungen sind, ob es da eher stärker ist als in Moskau oder nicht. Das fände ich einfach dann eine interessante Frage, ob es von da, wo wirklich die Leute herkommen, die mehrheitlich kämpfen, eine stärkere Unterstützungsbewegung gibt oder nicht.
Also von der Visualität her kann ich es nicht sagen, aber die Bereitschaft, sich freiwillig zu melden, ist zumindest mal in der Anfangszeit höher gewesen, in jedem Fall durchaus als in anderen Regionen. Also gerade Burjatien und Dagestan nicht nur, aber die haben einfach die höchsten Todeszahlen auch vorzuweisen. Ich habe einen interessanten Beitrag gesehen, da ging es um Burjatien und genau um die Frage, also nach den ersten Beerdigungen, die dort dann natürlich auch offiziell abgehalten worden sind, weil das lässt sich dann ja auch nicht mehr sozusagen das heißt verheimlichen, das ist erstmal ein Fakt, den alle sehen. Und klar, da gab es dann hinterher durchaus auch Rückmeldungen von wegen, wir wollen unsere Gefallenen, Freunde, Verwandte, wie auch immer, rächen. Das ist auch, also es ruft auch solche Emotionen oder solche Reaktionen hervor. Ja? Und gleichzeitig, aber dafür gibt es einfach viel zu wenig Zahlenbelege im Augenblick. Ne? Scheint auch die Bereitschaft zuzunehmen, sich dem zu entziehen. Also zumindest mal aus Dagestan habe ich das gehört. Ne? Also es gibt auch bei den Soldatenmüttern immer mehr Anfragen in Bezug auf solche, also Fragen, wenn jemand einberufen wird oder wenn jemand nicht mehr zurück will. Ne? Aber es ist eben schwer, das sozusagen so offen, so greifbar, also so sichtbar zu machen. Ne? Also insofern, ich würde nicht behaupten, dass es eine Frage ist des großen Enthusiasmus, sondern es ist eher auch eine Frage, eben, wie auch Felix mal gesagt hat, mit diesen Widersprüchen, mit den sozialen Widersprüchen. Es ist ein Anreiz, in der Ukraine zu kämpfen, das ist ein finanzieller Anreiz. Und da wird sich aber sicher auch noch einiges tun. Ne? Also in der Anfangszeit hatten die Soldatenmütter zum Beispiel kaum Anfragen, inzwischen ist es wirklich angestiegen. So, aber es gibt eben darüber keine großen Debatten. Deswegen ist es halt auch so schwer zu fassen. Ja, man kann es eigentlich immer nur anhand von einzelnen Eindrücken machen.
Die eine Frage wäre, das wird ja gerade innerhalb von der Friedensbewegung, der deutschen Friedensbewegung, ich gehe jetzt mal zur deutschen Debatte, viel diskutiert. Und ich habe den Eindruck, es gibt große Befürchtungen mit Kritik an Russland, die wir heute wichtiger und notwendigerweise ausführlich geübt haben, eine Art antirussische Hetze, die in Deutschland Tradition hat, mit zu befeuern und ein großes Bedürfnis, sich davon abzugrenzen. Und was mich daran bewegt ist, oder was viele, glaube ich, daran bewegt, ist, dass sich ja tatsächlich nicht leugnen lässt, dass in Deutschland seit Beginn des Krieges zunehmende Anfeindungen gibt gegen Menschen mit russischem Background, unabhängig davon, wie sie sich zu diesem Krieg positionieren, auf der einen Seite, und dass auf der anderen Seite aus dem rechten Lager der Krieg teilweise als Vorwand genommen wird, um antikommunistische Hetzereien wieder auszubuddeln, auszuwehren. Was würdet ihr denn sagen in der deutschen Debatte, inwiefern spielen der antislawische Rassismus und antikommunistische Argumentation neben der berechtigten Kritik an Russland eine Rolle? Also ist es was, womit wir uns hier auseinandersetzen sollten, oder ist es was, was man in der gegenwärtigen Debatte eher vernachlässigen kann?
Ich würde schon sagen, dass es sowas gibt, antislawischen Rassismus, der jetzt auch wieder aufgewärmt wird. Ich finde allerdings, oder meines Erachtens ist das nicht die zentrale argumentative Linie des Mainstreams. Ich nehme es anders war. Ich habe das Gefühl, dass die gerade jetzt auch die deutsche Bundesregierung und auch die CDU sich das viel stärker stilisiert als einen Kampf zwischen Demokratie und Autoritarismus. Also der Kampf um die Demokratie der Ukraine. So, und sozusagen das russische Imperium, das sozusagen diese demokratischen Grundwerte in Frage stellt. Und Es hat ja auch Debatten gegeben, Ralf Füchs bei Hart aber fair, der dann von den Ukrainern als den Fußsoldaten Europas spricht und die in die Ukraine verteidigt die europäische Sicherheit. Also diese Aussagen kommen im Grunde von allen Politikerinnen und Politikern bis zur Europäischen Union immer wieder vor. Also ich habe das Gefühl, es wird eher eine ideologische es ist ideologisch aufgeladen zwischen diesem Kampf um Demokratie. Das finde ich ist aber eigentlich gar nicht der zentrale Konflikt. Ich glaube schon, dass es für die, also aus ukrainischer Sicht geht es schon um die Frage von Selbstbestimmung. Das glaube ich schon. Und unabhängiger Entwicklung. Aber ich glaube, was sozusagen die Motive der NATO und der EU sind ja nochmal anders. Und ich habe das Gefühl, dass es, was wir beobachten, ist die Rückkehr von imperialen Konflikten in Europa, die ja eigentlich immer in Südostasien vermutet worden sind. Also man hat ja immer gesagt, hier Indo-Pazifik ist die neue Konfliktregion und hat nicht wahrhaben wollen, dass im post-sowjetischen Raum und in Osteuropa sozusagen vielfältige Konflikte herrschen und eben auch sozusagen es immer stärker zu einer konfrontativen Haltung kommt zwischen Russland auf der einen Seite und der Europäischen Union, der NATO auf der anderen Seite. Und in dem Zusammenhang finde ich, also fällt mir nur auf, die Veränderung in der deutschen Außenpolitik. Also das Argument wertebasierte Außenpolitik, das die deutsche Außenministerin ja stärkt. Das sind also, finde ich, nochmal ideologische Zuspitzung, die ich jetzt nicht unbedingt verorten würde im antislawischen Rassismus. Was ich nur wahrnehme in dieser, also wenn wir nochmal zu sprechen kommen auf imperiale Staatenkonkurrenz, was ich wahrnehme, ist eben auch eine veränderte Haltung Deutschlands. Also die Aufrüstung Deutschlands, die zunehmende konfrontative Haltung gegenüber Russland und eben auch die direkte Konkurrenz, die sich daraus ergibt, ist immer gefährlich historisch. Also gefährlich für die Entwicklung Europas und eben auch, was sich ja jetzt zeigt, das sind einfach zwei Mächte, die sozusagen beide in diesem Bereich Osteuropa, post-sowjetischer Raum Interessen haben. Und ich befürchte, dass der Ukraine-Krieg und die Reaktion, die ich jetzt in Deutschland gerade sehe, ja erst der Anfang ist von verstärkten Konflikten im gesamten post-sowjetischen Raum, in denen sich eben Russland und die EU zunehmend gegenüberstehen. Also wir haben ja noch eine Vielzahl von anderen Konflikten in Georgien, zwischen Armenien und Aserbaidschan, Transnistrien. Da gibt es so viele verschiedene schwelende Konflikte, die da explodieren können, dass ich also tatsächlich eher eine andere diskursive Vorbereitung dieser Konflikte sehe, als jetzt diesen antislawischen Rassismus, den du angesprochen hattest, Maxim.
Ja, vielen Dank. Also es freut mich gerade, dass du diese Frage jetzt nochmal zum Anlass genommen hast, in die Richtung so auszuholen. Ich stelle euch allen drei noch eine Abschlussfrage oder Fabian, sag gerne auch dazu noch was, wenn du möchtest.
Ich wollte nur ganz kurz, ich glaube sozusagen, da muss man wirklich, also sollten wir eben beim Begriff des antislawischen Rassismus bleiben, weil ich glaube, der bringt es analytisch weiter, weil der betrifft dann eben sozusagen alle Leute, die irgendwie jetzt slawisch gelesen werden und muss sagen, sozusagen Leute, die anfeinden, können in den meisten Fällen doch nicht Russisch vom Ukrainischen unterscheiden hier in Deutschland. Das ist sozusagen zusammengepackt und gleichzeitig nutzt es Russland ja auch wieder, zumindest wenn man die russische Botschaft anguckt, die haben ja so ein Meldetelefon eingerichtet für antirussische Vorfälle und dann ist dabei, irgendwann wird in der Schule oder auf Arbeit dafür kritisiert, dass er den russischen Angriffskrieg unterstützt. Ne? Also wo ich dann sage, muss er ganz klar unterscheiden, sozusagen, das ist dann politische Auseinandersetzung, wo ich sage, das sollte man jeden kritisieren, der den russischen Angriffskrieg unterstützt. Was es eben nicht ist, wenn dann so jemand irgendwie einen Brandanschlag auf die Lomonossow-Schule in Berlin verübt. Ne? Deshalb finde ich, muss man da nochmal ganz klar differenzieren und worum geht es dann eigentlich und wer wird auch da noch mit als Russe dann gelesen, der, wo ich auch sagen würde, ist auch wirklich in Deutschland wichtig zu sagen, jetzt sind nicht mehr die Russen sozusagen alle möglichen Menschen, die aus der Sowjetunion gekommen sind, wurden ja jahrelang als die Russen immer ausgegrenzt, wenn es uns nicht dazugehört. Und ich dachte, darüber wären wir endlich hinweg. Und das ist eher eine Gefahr, dass ich sehe, dass das wieder sozusagen wieder aufkommt und die Leute wieder damit ausgegrenzt werden. Deshalb würde ich sagen, antislawischer Rassismus ist wirklich ein Begriff, damit arbeiten können wir auch sagen können, natürlich gehören die Leute zu unserer Gesellschaft hier in Deutschland. Und ob sie dann sozusagen ehemaligen Sowjetunion geboren sind, Russisch als eine der ihrer beiden Muttersprachen haben oder erste Muttersprache oder wie auch immer, sollte ja keine Rolle spielen. Deshalb bin ich wirklich dafür, dass wir in einer Lütchen-Diskussion immer über den antislawischen Rassismus sprechen, weil da gibt es natürlich eine Kontinuität, die auch eine Rolle noch mitspielt, aber nicht herausgefordert ist, weil es eben vom antislawischen Rassismus ja wohl Ukraine als auch Russen erstmal betroffen sind.
Ja, vielen Dank. Ich habe gerade im Chat gesehen, da wurde jetzt nochmal betont, dass der Bellizismus, oder wurde gerade angemerkt, der Bellizismus ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Dagegen hat die Friedensbewegung einen sehr schwierigen Stand. Da hat die VVN-BDA eine wichtige Aufgabe, friedenspolitische Positionen zu stärken. kann ich nur zustimmen. Und jetzt noch zu unserem anderen Kernthema, da würde ich jetzt die Abschlussfrage noch zu stellen. Und zwar wurde vor einiger Zeit schon im Chat gefragt oder gesagt, ich befürchte, der Krieg droht den, unseren Antifaschismusbegriff zu diskreditieren. Wie seht ihr das? Oder ich würde jetzt auch nochmal anschließen, was würdet ihr sagen, ist in der Situation die Aufgabe von einer antifaschistischen Organisation wie der VVN hier in Deutschland? Nehmt das gerne als Aufhänger, und wenn ihr damit gerade nichts anfangen könnt, dürft ihr auch gerne andere abschließende Worte finden.
Ich würde am Anfang, weil es sozusagen mein eingestelltes Statement auch war, dass man ganz klar aufsagen muss, das hat nichts mit Antifaschismus zu tun, das ist eigentlich nur eine propagandistische Kriegsbegründung, und dass man als Antifaschisten das so klar sagen muss, um sich eben dagegen zu stellen, als Antimilitaristen, Antifaschisten, Friedensaktivisten, um so auch allen möglichen Diskreditierungsversuchen einer Friedensbewegung oder antifaschistischen Bewegung entgegenzuwirken. Das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig, dass man da eindeutig ist. Die Positionierung, die ich bis jetzt von der VVN wahrgenommen habe, waren ja da auch zu ganz eindeutig. Ich glaube, das ist wichtig, dass das eben die antifaschistische Bewegung im Ganzen durchhält, um sich da nicht damit schwächen zu lassen. Deshalb bin ich auch froh, dass ihr diese Veranstaltungsreihe gemacht habt, weil das ist für mich zumindest, so ich verstanden, ja ein Teil der Positionierung in diesem Konflikt, nochmal diese ganzen Hintergründe zu beleuchten und so das voranzubringen.
Ist egal, ne? Ich denke mir einfach, Antifaschismus, den Begriff muss man wie jeden politischen Begriff eigentlich immer mit Leben füllen. Ja, der bleibt nicht. Der Begriff, also auch die Inhalte, die es gab, die bleiben nicht. Das sind keine Selbstläufer. Man muss jemand neu mit Inhalt füllen. Und das gilt für Deutschland, das gilt für Russland. Hier sind die Debatten auch darüber geführt worden in der antifaschistischen Szene, na, inwiefern der Antifaschismus noch, sagen wir mal, seine Aktualität hat, obwohl der Staat Nazis verfolgt und auch teilweise zu langen Haftstrafen verurteilt. Und was den 9. Mai anbetrifft oder in Deutschland den 8. Mai, so scheint mir es wichtig, getrennt zu betrachten, was passiert ist. Also was, also die Symbolik des 8. Mai oder des 9. Mai, der hier instrumentalisiert worden ist, und trotzdem gibt es ja den Sieg über den deutschen Faschismus, ja, den gibt es einfach so. Und um sich das auch nicht nehmen zu lassen, das ist ja, das wird instrumentalisiert, irgendwie braucht man für jetzt einen Antifaschismusbegriff, der mit dem Jetzt, also der jetzt mit Inhalten gefüllt wird, das muss man machen. Ja, und das muss nicht unbedingt, und das ist sogar eine Gefahr, zu sagen, wir gehen nur aus von dem, sagen, von dem Sieg über den Faschismus, ja, weil wir haben heute eine konkrete Situation, mit der wir umgehen müssen, und da müssen wir dran arbeiten, wie wir das füllen. Ja, wir können nicht einfach nur stringent einen historischen Begriff, sagen, auf das Heute projizieren. Ja, also im Wissen um das, was passiert ist, im Wissen um den historischen Antifaschismus und den Sieg über den Faschismus, muss man sozusagen einen Begriff, finde ich, neu für eine aktuelle Situation definieren für sich und den auch leben. Ja, sonst geht der Sinn verloren.
Ja, vielen Dank, Felix.
Ja, ich kann mich also Ute und Fabian nur anschließen. Also zum einen eine sozusagen Dekonstruktion des vermeintlichen, also des staatlichen Antifaschismus und eine Antifaschismus verstehen als politische Praxis. Das ist, glaube ich, die zentrale Herausforderung, vor der die aber auch eben in anderen, also in je nach Gesellschaft unterschiedlich gelebt wird. Also ich möchte nur so ein Beispiel bringen. Meine Frau singt in so einem antifaschistischen Chor, und dann kam jetzt eine russische Freundin dazu, die jetzt vor kurzem aus Russland geflohen ist nach Berlin, und die singen da eine Reihe von antifaschistischen Liedern, und sie fand das im ersten Moment befremdlich, weil das sozusagen vor ihrem Hintergrund stark verbunden war mit so aktuell verordnetem staatlichen Antifaschismus sowjetischer Großmachtpolitik. Also da war sozusagen einfach auch ein anderer Kontext bei ihr da, der ihr das ein bisschen merkwürdig gemacht hat, diese Lieder jetzt zu singen. Also weil sie zum Teil einfach auch vielleicht aus einem anderen Hintergrund haben. Also ich glaube, das heißt, also was ich sagen möchte, ist, dass es als gelebte Praxis eben auch immer Internationalismus braucht. Und das ist, glaube ich, gerade in der Kriegssituation, in der es ganz wenig Kontakt gibt zu Menschen, die gerade in Russland sind. Also deswegen bin ich auch so froh darüber, dass wir irgendwie von Ute jetzt auch mal hören, was gerade passiert. In so einer Situation, glaube ich, ist es unglaublich wichtig, sich auf die sozusagen so Internationalismus als politische Praxis auch wieder zu leben und versuchen, über diese Art auch Widerstand und eine Antikriegsbewegung aufzubauen. Insofern auch nochmal vielen Dank für die Veranstaltung, und ich finde das sehr wichtig, dass wir da heute drüber diskutieren konnten.
In O-Ton Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr Großrussischer Nationalismus und Geschichte als Kriegslegitimation. Eine Podiumsdiskussion in der Reihe Nationalismus und Geschichtsrevisionismus der VVN-BDA Online hat sie stattgefunden am 18. Mai 2022 und es diskutierten der Politologe Felix Jeitner, die Journalistin Ute Weinmann, der Historiker Fabian Wisotzki und der Erziehungswissenschaftler, Publizist und ehemalige Leiter des Fritz-Bauer-Instituts Micha Brumlik. Die Moderation hatte Maxi Schneider von der VVN BDA. Nach den Inputs der Referentinnen in der letzten Ausgabe hörtet ihr heute den Teil mit der Diskussion zu den Fragen des Publikums in leicht gekürzter Fassung.